Ich habe schon mit der Kanzlerin geredet, die muss das nur noch von mir per Mail kriegen, weil ja die Frau Hein ist, hat einen Sportunfall gehabt und die fällt aus, die ist im Krankenhaus da noch mit ihrem Bein, sodass da alles Mögliche nicht geht. Das muss ich also noch mailen, dass wir eben mit dem Rana weitermachen im Sommer einfach. Während das Vorlesungsverzeichnis ist nämlich noch nicht gedruckt. Da sollte erstmal drin stehen, eben Balthasar und Levinas, aber jetzt steht ja erstmal nur noch dann drin Rana und Balthasar, weil wir erstmal noch mittendrin sind beim Rana noch und wir haben ja Zeit, es läuft ja nichts weg. Und heute will ich etwas sagen, und also anfangen damit, werde ich nicht fertig, mit dem, was man so nennen könnte, seine theozentrische Anthropozentrik. Oder so. Man hört das ja oft, dass er also zu einer der Hauptvertreter dieser anthropozentrischen Wende ist. Das heißt, dass man eben den Menschen in den Mittelpunkt stellt und von ihm her ausgeht. Wir haben ja gesprochen gehabt über den Marechal oder so, wo es ja darum geht, mit dem Ausgriff auf das Ganze, also im Zentrum steht der Mensch, wie das in der Neuzeit überhaupt ist. Da gibt es ja erstmal die Anthropologie und auch in der Neuzeit gibt es ja auch erst die Religionsphilosophie. Vorher gab es eben nur die philosophische Gotteslehre. Und da geht es um Gott, einfach so. Während es eben dann in der Neuzeit um den Gottesbezug des Menschen geht, also um den Menschen in erster Linie. In der Philosophie, das heißt ja dann Religionsphilosophie. Und das spitzt sich dann nochmal zu, auch innerhalb jetzt in der Theologie, auch in der katholischen Kirche, also die Beziehung auf den Menschen hin, von Kant her auch, dass man ja ausgeht, da hatten da diese kopernikanische Wende, dass eben vom Menschen und seinem Bewusstsein ausgegangen wird. Transzendentalphilosophie heißt, ich frage nach den subjektiven Bedingungen der Möglichkeit von etwas. Und da, das hält man eben auch ein paar Paderaner vor, manche halten ihm das kritisch vor, dass er also hier den Menschen so in den Mittelpunkt stellt, wie das ja ganz deutlich zum Beispiel auch der vorletzte Papst getan hat, Johannes Paul II., der als erstes Redepto Hominis geschrieben hat. Nicht? Also auch dort geht es also um den Menschen erst einmal. Und so hier auch, aber ich will eben zeigen, dass es bei Rana so um den Menschen geht, dass es ihm dabei gerade um Gott geht. Deswegen so diese etwas preziöse Formulierung, eine theozentrische Anthropozentrik. Also der Grundgedanke ist tatsächlich der, dass man sagt, der Mensch ist Zweck seiner selbst, Selbstzweck. Und man könnte das Ganze auch so formulieren und sagen, zu welchem Ende lebt der Mensch? Dieses zu welchem Ende, das ist ein berühmter Titel einer Vorlesung, einer Antrittsvorlesung, nämlich von Schiller in Jena, der damals seine Antrittsvorlesung gehalten hat, im Titel Was ist und zu welchem Ende studiert man Geschichtsphilosophie. Ne? Und das ist einfach die Übersetzung von Finis. Nicht? Finis heißt auch im Lateinischen, Finis heißt das Ziel, der Zweck, das Ende. Und das hat das deutsche Wort eben auch früher gehabt. Das sagt man heute eben nicht mehr, außer eben noch in solchen alten Formen, sondern heute heißt Ende eben Ende. Aber noch zu Schillers Zeiten hieß Ende auch Ziel. Ich sage Ziel, weil Zweck nicht das Richtige ist. Ziel kann man ja verstehen als Zweck und als Sinn. Wenn ich ihn als Zweck verstehe, dann nennt man das andere dazu, sind die Mittel zum Zweck. Und ein Mittel ist etwas, was nicht um seinetwillen gewollt wird, sondern nur insofern es ein Mittel zu etwas anderem ist. Deswegen sagt ja dann Kant, der Mensch darf niemals bloß zum Mittel gemacht werden. Dass wir auch uns selber und andere, unsere Mitmenschen auch zum Mittel machen. Eben der Lehrer ist ein Lehrmittel und der Koch ist eben ein Nährmittel oder so. Das machen wir auch immer noch mal, aber deswegen sagt Kant extra niemals bloß als Mittel, sondern man muss den Menschen auch, als Zweck an ihm selbst machen. Sagt, der Mensch ist Zweck an sich selbst, Selbstzweck. Und das gibt die Definition des Aristoteles vom freien Menschen wieder. Aristoteles sagt, der freie Mensch ist hautu heneka, der ist seinetwegen da. Im Unterschied zum Sklaven, der eben für was anderes da ist als Mittel. Ist der freie Mensch um seiner selbst willen da. Auf Lateinisch heißt das dann sui causa, causa mit langem A, das ist der Ablativ dann. Und das ist dasselbe wie hautu heneka, also seinetwegen. Und wenn man also guckt, der Thomas spricht des Öfteren diese Formel, dass der Freie eine causa sui ist, und davon ist vielleicht ein halbes Dutzend in der theologischen Summe, ist es tatsächlich der Ablativ seinetwegen und gibt einfach den aristotelischen Satz wieder, aber es steht eben auch ein paar Mal da, durchaus als Nominativ. Und da tut er allerdings meistens ein quasi oder gewissermaßen oder quoda modo dazu oder so. Er sagt, in gewisser Weise ist der Freie Ursache seiner selbst. An sich gibt es Ursache seiner selbst nicht. Denn Ursache heißt etwas, was ein Mögliches wirklich macht. Und ich kann mich selber, wenn ich nur möglich bin, nicht wirklich machen. Deswegen ist das an sich Unfug, von causa sui zu reden, obwohl das eben in der Neuzeit dann der Gottesname wird. Weil Descartes das macht, und von ihm macht es dann Spinoza, wendet das auf Gott an und sagt, Gott ist causa sui. Weil der unter causa nicht mehr die klassisch versteht Ursache, sondern unter causa jede Form von Begründung oder Grund. Während klassisch muss man sagen, Gott ist ratio sui oder principium sui, also er ist Grund oder Prinzip seiner, aber man kann nicht sagen, er ist Ursache seiner selbst, denn Gott schafft sich ja nicht, er ist ja schon immer da. Hat ja keinen Anfang. Aber der Freie macht in gewisser Weise sich selber zu etwas. Wir tun was und dadurch werden wir jemand. Das ist das Wichtigste beim Tun, und das ist das, worum es eigentlich in der Ethik geht. Das wissen natürlich nicht die Leute, die es nur mit dem Utilitarismus haben, wo es nur um die äußeren Handlungen geht und Unterlassungen, die man dort macht, sondern es geht darum, was mache ich aus mir dadurch, dass ich was tue. Das ist der Punkt, dass der hineingehört. Und so sagt dann also Kant, handle so, das ist ja dann die zweite Formel des kategorischen Imperativs, handle so, dass du die Menschheit sowohl in deiner Person als in der Person eines jeden anderen jederzeit zugleich als Zweck, niemals bloß als Mittel brauchst. Er sagt da Zweck, ich würde eben lieber Sinn sagen, nicht? Und sagt Menschheit. Menschheit heißt hier natürlich nicht, was heute das Wort Menschheit heißt, sondern das ist ganz wörtlich hier. Das Heid heißt nur, man ist Mensch. Also Menschheit heißt noch eben, Menschsein. Und heißt nicht wie heute, wenn man heute das Wort Menschheit meint, meint man die Summe aller Menschen. War bei Kant noch nicht so.
Er sagt, so meint er das eigene Menschsein.
Ja, so ist es. Das Menschsein alle. Dein und der anderen. Und deines und das aller anderen Menschen auch. Also der Menschheit, wenn Sie Kant lesen müssen, gucken, das ist also wichtig, dass das Menschheit bei ihm immer heißt Menschsein. Ja.
Kann man sich dann so formulieren, um seines Selbstwillen erschaffen?
So könnte man sagen, ja. Eben, wir sind nicht zu einem anderen Zweck. Das ist ja so ein verwunderlicher Gedanke, dass den der heilige Augustinus auch nicht hatte. Sie können nachlesen bei Augustinus in der Civitate Dei, dass er schreibt, die Menschen sind geschaffen worden, um die ausgedünnten Himmelschöre zu ergänzen. Denn die waren ja zur Hälfte da auf die Erde, nicht zur Hälfte, ein Drittel, nicht, auf die Erde geworfen vom Erzengel Michael, der Böse, alle zusammen da auf die Erde runter. Und dann sind oben die Chöre zu schwach. Und da werden also die Menschen geschaffen, das steht bei ihm da, zur Ergänzung der himmlischen Chöre. Und ich sage, ja, und was ist mit denen, die nicht singen können? Nicht? Das ist natürlich dann besonders schlimm. Nicht? Also wir sind nicht zu irgendwas geschaffen, sondern wir sind wirklich unsertwegen da.
Hat das Augustinus?
Augustinus schreibt das so. Das haben andere Leute auch schon vorher gesagt, weil diese Spannung, die taucht dann schon auf, weil es eben wirklich sehr schwer ist zu denken, dass ein Geschöpf seinetwillen, um seiner selbst willen geschaffen wird. Deswegen hört man das auch selten, sondern es wird gesagt, ja, der ist geschaffen zur Ehre Gottes oder so etwas. Das stimmt ja auch. Aber wir sind erstmal unseretwegen geschaffen. Gott hat das nicht nötig.
Das ist jetzt nicht aus irgendeiner konkreten Stelle.
Nein, ist nicht zu finden. Ja. Was eben auch zu der ganzen Tradition gehört, beim Juden gibt es ja genauso wie bei den Christen die schriftliche Tradition, und es gibt die mündliche Überlieferung. Also es gibt die geschriebene Tora und es gibt nur die überlieferte Tora. Und das haben sie dann, solche Texte haben sie dann im Talmud zum Beispiel, in Scharen, nicht? Wo die drin sind, diese aus Legenden und Erzählungen. Und da gibt es ein ganzes Konvolut zu den Punkten, dass die Engel dagegen sind, dass die Menschen geschaffen werden. Und diese Eifersucht zwischen Engeln und Menschen, die zieht sich dann eben weiterhin. Und das ist auch das, was dann die Kirchenväter, als sie sich überlegten, wie können die Engel überhaupt so blöd sein, einen Aufstand gegen Gott zu machen. Bei den Menschen ist das nicht verwunderlich, weil die haben einen Körper und einen Leib und damit sind sie dann versuchbar und sind dann unvernünftig. Aber die Engel sind ja so vernünftig, durch und durch vernünftig, wie können die überhaupt so blöd sein, sich daneben zu benehmen? Und deswegen haben die Kirchenväter gedacht, da muss Gott noch eine Sonderaufgabe eingeführt haben. Und haben gesagt, ja, der hat ihnen gesagt, dass er Mensch wird und nicht Engel. Und da sagt der Luzifer, jetzt reicht's ihm. Und dasselbe haben sie können Sie auch lesen im Koran, dass Allah zum Iblis sagt, er soll sich niederwerfen vor Adam. Und dann sagt der Iblis, ich werfe mich vor niemandem nieder als vor dir. Und dann sagt, dann kommst du jetzt in die Hölle. Und so steht es im Koran. Also das muss man nochmal sehen, das ist also eine wirklich schwierige Sache mit Engeln und Menschen, während die richtigen Engel die sind, die sich um uns kümmern. Und das ist ja dann eben dieser neue Schritt, der Höhere dient dem Niederen, wovon ich auch in Augsburg geredet habe davon, nicht? Dass der Höhere dem Niederen dient, die Engel sind für uns da und wir machen dafür Tierschutz. Ne? Also das ist immer der Höhere für das Niedere sorgt und sich kümmert und Gott kümmert sich um alles rum. Nicht? Das muss man nochmal sehen. Das ist ja die berühmte letzte Meditation in der ignatianischen Exerzitienbuch, das Betrachtung zur Erlangung der Liebe, dass man darüber nachdenkt, wie Gott für uns arbeitet, mit dem Wetter und mit allem und so und sich da um uns kümmert, sagt er, genauer gesagt, sich in der Weise eines Arbeitenden verhält, weil das ja für Gott keine Arbeit macht natürlich. Ne? Aber so formuliert das, dass das mit hingehört. Und das sitzt also drin, also der Mensch ist tatsächlich in gewisser Weise Selbstzweck, er ist seinetwegen da, und das begründet eben seine Würde. Und deswegen ist es tatsächlich schwierig, merkt ihr, wenn ich zu reden habe, so über die Würde des Menschen von Anfang an, das wirklich im Fall schwerster Behinderung, das aufrechtzuerhalten, zu sagen, das sind trotzdem Wesen, die denen Achtung gebührt. Selbstzweck haben, das ist ohne Rückgriff auf den Schöpfer da nicht mehr zu machen dann. Also ich kann zunächst mal, gehe ich immer erstmal auf Kant zurück, weil der auch nicht Gott erstmal einsetzt, sondern er sagt einfach, wenn ich getroffen werde von diesem Imperativ, der aus sich selber einleuchtet, sei anständig, gib der Wahrheit die Ehre oder so und diese unbedingte Verpflichtung macht unsere Würde aus. Nicht, dass wir gut sind, sondern dass wir unbedingt gut sein sollen, macht unsere Würde aus und deswegen ist sie unverlierbar. Das kann ich aber jetzt bei diesen Schwerstbehinderten eben nicht im Disput vortragen, weil die sagen, woher wissen sie denn das, ob da überhaupt was drinsteckt, haben die überhaupt ein Gewissen oder wie ist es nicht? Da kann ich tatsächlich nur den Umweg, wenn man so will, machen darüber, dass sie von Gott geschaffen sind als Menschen. Und deswegen wundere ich mich nicht, dass heute eben Personsein in Frage gestellt wird von eben Ungeborenen oder so, weil eben, wenn ich das nicht mehr auf Gott rückbeziehe, tatsächlich sich fragt, wie lange das dann erhalten bleiben kann. Dieser Rang des Einzelnen gegenüber den anderen und der Zufälligkeit unseres Entstehens und so. Deswegen ist das nicht verwunderlich, dass das aufhört und dass es noch stärker, noch mehr aufhören wird, je mehr das nochmal zurücktritt. Diese Dimension des wirklich gerufen beim Namen, wie das dann die Schrift ausdrückt, unser Name in seine Hand geschrieben und so, wie die Ausdrücke heißen. Nicht? So ist es. Das gehört genau hinein. Ein jemand kann ich nicht auf Zeit bejahen. Ich kann nicht sagen, eben für eine Woche oder 80 Jahre oder so, sondern eine Person kann eben nur als Ganze bejaht werden. Das ist einfach es selbst, sodass die Theologen uns dann auch sagen, dass die Auferweckung der Toten, also am Ende der Welt oder eben vorher, je nachdem wie die Theologen das sehen wollen, dass das die letzte Tat der Gerechtigkeit Gottes ist. Weil sonst würde er die Person nicht als Person achten und schätzen, wenn er die sagt, die soll sein, aber eben nur 80 Jahre oder 100 Jahre oder 120, sondern eben für immer. Und deswegen sage ich auch immer, die Leute müssen sich anständig benehmen, weil man eine Ewigkeit mit sich auskommen muss. Wenn man damit sich nicht in Frieden ist, ist man schon schlimm dran. Das muss man schon mitsehen. Also, Selbstzweck. Und das fragt dann eben doch nach seinem Wozu nochmal. Also wenn ich frage nach dem Sinn von allem, was ist der Sinn für mich, ist der nächste Schritt die Frage, was ist mein Sinn? Und damit sehen Sie, dass die Anthropozentrik aus sich selber, über sich selber hinausführt. Also ich will wissen, ich will sinnhaft leben, ich will wissen, wozu bin ich überhaupt da, ist das gerechtfertigt angesichts meiner Grenzen und Einschränkungen und dem, was ich sonst noch anrichte, nicht bloß Grenzen und Schwächen, sondern ja auch wirklich Schuld auf mich lade oder so. Wieso ist das überhaupt vertretbar, dass ich da bin? Wäre die Welt nicht besser dran ohne mich? Kann irgendwer sich hinstellen und sagen, dadurch, dass ich da bin, ist die Welt besser, als wenn ich nicht da wäre? Das kann doch keiner von sich selber behaupten. Das kann nur ein anderer einem sagen. Und eigentlich auch nur, nachdem man mich erstmal erlebt hat, deswegen hasse ich ja, nee, hassen ist übertrieben, aber ich finde es so ärgerlich, dieses Kindergartenlied da, nicht? Wie schön, dass du geboren bist, wir hätten dich sonst sehr vermisst. Niemand vermisst uns, wenn wir nicht da sind. Nicht? Sondern wenn wir Glück haben, vermisst uns jemand, wenn wir nicht mehr da sind, aber nicht, wenn wir noch nicht da sind. Wir füllen doch keine Lücke aus. Wie Kunstwerke auch nicht. Man kann doch nicht in der Goethezeit, gibt es doch keinen Germanisten, der sich hinstellt und sagt, jetzt müsste einer mal so ein Gedicht schreiben wie über allen Gipfeln ist Ruhe. Nein, das füllt nicht eine ökologische Nische aus, das Gedicht, sondern es bringt seine eigene Möglichkeit erst mit sich, wenn es wirklich wird. Oder eine Musik. Da gibt es nicht schon Möglichkeitsfelder und die müssen nur ausgestopft werden. Sondern das ist eben, das heißt wirklich Schöpfung aus nichts, dass da eben keine Vorgabe ist, kein Maß in diesem Sinn, sondern dass man einfach da ist und sich zugemutet und sich zugetraut. Dass das hier erstmal hingehört an diesem Schritt. Nicht? Also dieses Problem, dass der Mensch tatsächlich dieses Wesen ist, wie ich das mal formuliert habe, war dann sogar mal in einem Kalender zu lesen, dass ich sage, der Mensch ist das merkwürdige Wesen, dem sein Leben nichts mehr wert ist, wenn ihm nichts mehr wert ist als sein Leben. Das sage ich gegenüber den Leuten, die sagen, dass der höchste Wert ist das Leben. Und dann, das muss ich jetzt gar nicht erbaulich und predigerhaft begründen, ich begründe das ganz einfach mit dem Hinweis auf den Sprachgebrauch. Wenn das Leben das höchste wäre, könnte niemand die Frage stellen, wozu lebe ich? Die Frage stellen wir aber. Und wenn der Mensch keine Antwort auf dieses Wozu hat, ist ihm sein Leben nichts wert, dann bringt er sich um. Und das tun in unserer Gesellschaft zu viele. Auch junge Menschen, gerade junge Menschen auch nochmal. Wenn ich nicht weiß, wozu ich da bin, deswegen diese Formel, der Mensch ist dieses merkwürdige Wesen, dem sein Leben nichts mehr wert ist, wenn ihm nichts mehr wert ist als sein Leben. Denn das Leben ist erfüllt dadurch, dass ich für etwas lebe, für jemand, für etwas oder so. Dass ich das auf mich, und deswegen ist es falsch zu sagen, das Leben ist das Höchste. Das sagt aber Heinrich Heine gegen Schiller. Schiller schließt ja eine seiner Dramen mit diesem Satz, das Leben ist der Güter höchstes nicht, der Übel größtes aber ist die Schuld. Und darauf sagt Heinrich Heine, das Leben ist das Höchste und der Tod ist das Schlimmste. Und das stimmt nicht. Nicht bloß, weil es mir nicht passt, sondern ich habe es ja versucht zu belegen hiermit. Ich meine, das sei evident, dass das einfach nicht stimmt. Das Leben ist nicht das Höchste.
Und das machen Sie aber fest an dem, also dass man auf diese Frage kommt, wozu man lebt.
So ist es.
Aber das könnte ja auch, es gibt ja auch unsinnige Fragen.
Wie bitte?
Es gibt ja auch Fragen, die einfach keinen Sinn ergeben.
Also ja. Ja, die Frage ist, ob die dazugehört. Das sagen, versuchen natürlich manche Leute zu sagen. Die sagen, das ist ein sinnloser Satz, das darfst du eben nicht fragen. Aber dadurch macht er die Frage in uns nicht tot, die meldet sich. Das ist richtig, das ist ein Versuch, wenn man eben keine Antwort sieht, dass man das so versucht oder die Leute formulieren es. Man liest es ja manchmal in Todesanzeigen, er lebte ganz für seine Firma oder so etwas, wo ich immer mir nur sage, hoffentlich nicht. Nicht? Aber was kann das sein, wofür ich dort lebe? Es gibt Leute, die leben für die Kunst oder für die Wissenschaft oder für irgendwas. Andere wollen einfach bloß berühmt werden. Wie zum Beispiel der den Tempel der Artemis da angezündet hat. Nicht? Wo man 300 Jahre hat man auch den Namen nicht gewusst. Das wusste nur ein Insiderkreis. Inzwischen wissen ihn alle, nicht? Aber das war eben nicht bekannt. Und der wollte nur, der brannte dann nieder und wurde dann hinterher auch hingerichtet, damit er berühmt ist. Sinn Nachruf hat. Also das war dann seine Sinnerfüllung. Aber Sie wollten...
Ja, das soll es ja immer noch geben.
Ja, eben.
Das gibt es ja auch im Augenblick.
Ja, ja.
Aber könnte es nicht sein, also wenn der todkranke Heine, ich weiß jetzt nicht, wann er das geschrieben hat, der ja doch sehr bettlägerig war.
Ja, das war früher. Da am Ende hat er sich ja auch wieder bekehrt.
Dass er sich dann natürlich ja. wünscht, weil es war ihm vielleicht zu wenig. Und da komme ich auf meine Frage...
Ja.
Dass es gibt ja auch, wir arbeiten. arbeiten vielleicht ganz nicht bewusst oft an einer Verbesserung unseres ja. Lebens im Sinne von noch mehr rankommen an das Leben.
Ja. Ja, das ist ja, das haben, das gehört auch dazu, ja.
Wir leben ja als Entfremdete
ja.
abgekürzt
ja.
und jetzt ist der Versuch, ja. da näher mhm. ranzukommen. Und immer wieder merkt man ja auch, wenn man näher rankommt und wenn es
so ist es.
Ja.
Stimmt schon.
Überhaupt nicht mehr spürbar ist, ja.
Ich weiß jetzt nicht, wann das, also ich weiß, wo es steht, bei ihm nämlich in dem Buch Le Grand. Und ich weiß nicht, wann er das geschrieben hat. Jetzt, aber es ist eben nicht die Matratzenjahre, sondern vorher ist es gewesen, meine ich. Aber da steht es also
da
ausdrücklich
ich eben
drin.
Auch für, das ist.
Ja.
Man atmet ja, um zu leben. Also man lebt, um dann natürlich etwas zu finden, was dem Leben den bestmöglichen Ausdruck hat.
So ist es. Und da ist eben die Frage, eben die Sache ist natürlich, was meine ich mit Leben? Das ist richtig, ja, ja. nicht? Da kann ich ja vieles reintun in das Wort. Aber zunächst ist das tatsächlich gemeint, dass man sagt, der Tod ist das, was den Menschen bedroht und das Leben ist wichtig, aber das ist zum Beispiel ein Gedanke von Spähmann, der nennt das ja die Inversion der Teleologie, also des Zieldenkens in der Neuzeit. Das ist wieder eine Formel von Spinoza, gehört dorthin als Formel für die Neuzeit, der sagt, der Conatus entis, also die innere Geneigtheit des Seienden überhaupt ist, esse sum conservare, sein Leben zu bewahren. Also Lebenserhaltung als Sinn des Lebens. Und da sagt Spähmann, das ist eigentlich die Absurdität und die Sinnlosigkeit auf den Begriff gebracht. Das ist dann der Hamster, der da im Rad läuft. Wenn ich das sage, dass der Sinn des Lebens die Lebenserhaltung ist, nicht, dann ist eben nichts mehr zu haben. Er hat ja zusammen da mit einem seiner Schüler, mit dem Löw, hat er ein Buch geschrieben, in der ersten Auflage hieß es Die Frage wozu. Die Neuauflage hat einen längeren Titel, der heißt ein bisschen anders, habe ich im Moment jetzt nicht im Kopf. Der hat es nämlich inzwischen nochmal neuer rausgegeben, glaube ich vor 3 Jahren oder so etwas, oder 2 ist nochmal erschienen. Aber damals hieß es die Frage wozu, die eben dann in der Wissenschaft aufhört, in der Neuzeit. Während das ja die Hauptkausalität war in der Antike und in der klassischen Tradition. Der Zweck ist das Allererste, man tut nichts ohne ein Wozu. Sagen die Alten.
Aber es hängt wirklich davon ab, was man jetzt unter Leben versteht. Weil wenn ich jetzt nur das Dasein, sobald ich es mit Gott verknüpfe, sobald ich mir bewusst bin, dass es eigentlich ein Geschenk Gottes ist, dann bin ich ja schon wieder dankbar dafür und dann ist es ja schon wieder etwas
Schönswürdiges
und vielleicht auch das Wichtigste.
Ja.
Denn der Johannes der 23., glaube ich, von dem stammt dieser Satz, Gott weiß, dass du da bist, das genügt.
Ja.
Insofern ist da ja auch, wenn man das mit Leben verbinden würde und mit dem Dasein von ihm, sobald man sich klar wird, dass er das weiß, also es, wenn es mit ihm in Beziehung bringt, ist es natürlich schon etwas sehr Hohes.
Es ist ja aber nicht das Höchste, denn das Höchste ist, also jedenfalls ist das jetzt wieder meine Sache, diese Dinge auszudrücken, dass ich sage eben, es geht nicht um mein Heil und dass ich da jetzt volles Leben habe, sondern es geht darum, dass ich das Heilige anbete. Also ich sage, das ist der Sinn. Der Sinn ist tatsächlich schon, dass ich eben Gott die Ehre gebe. Dass ich da, also ich lebe und Leben heißt zugleich eben dankbar sein. Dankbar heißt schon antwortende Liebe, nicht? Also dass ich mich auf ihn ausrichte und beziehe. Und nur so lässt sich ja auch der Himmel nach den üblichen Vorstellungen ja verstehen. Sonst, wenn das so ist wie beim Münchner im Himmel, der geht dann lieber wieder ins Hofbräuhaus zurück, nicht? Wenn er anstatt die ganze Zeit da Halleluja zu singen, nicht? Also dass man in dieser Weise da ist für und dass das Anschauen eine Erfüllung ist, das geht nur, wenn mir daran liegt.
Von mir aus gesehen schon, aber jetzt von Gott aus gesehen, klingt es ein bisschen komisch, wenn ich sage, er hat mich dazu erschaffen, dass ich ihn anbete.
Nein, das stimmt auch nicht. Da kann man schon sagen, mit der ganzen, er hat uns geschafft, um uns glücklich zu machen. Aber glücklich werden wir nur, wenn wir lieben.
Eben, so
statt um uns, nicht? Ja.
Wenn ich mich reinhorche, dann formuliere ich diese Frage eher so, was tut das Leben in mir?
Mhm.
Wohin will ich leben? Oder was will dieses Leben in mir?
Ja, so kann man sagen.
Es sucht nach Gott in Ewigkeit.
Ja.
Es sucht nach Gott, will ihn finden, sehen.
Ja.
Und in ihm sein.
Das ist genau die Nietzsche-Formel, die Sie da jetzt sagen, eben nicht, dass das nicht ich suche da eigentlich oder will, sondern es sucht und will schon immer in mir. Ich bin schon immer unterwegs. Das Bild, was dafür dann im Unterschied zu Aristoteles, leider der Thomas schon benutzt, ist, dass er sagt, wir sind wie abgeschossene Pfeile. Und das finde ich eben nicht gut.
Ja, mit dieser Frage bin ich denn nicht meinen Willen ausgeschlossen, sondern ich kann mit meinem Leben umgehen. Ich habe einen Willen,
ja.
Einen Eigenwillen gegen, auch gegen mein Leben, je nachdem.
Das ist eben die Frage, die ich stimme Ihnen zu. Ich meine auch, dass es so wäre. Der Hauptstrom der Tradition sagt aber, ich kann nicht anders als mein Glück wollen. Ich kann natürlich was Falsches mir unter dem Glück vorstellen oder ich kann unerlaubte Mittel zu dem von mir vorgestellten Ziel anwenden, aber ich kann nicht anders als mein Glück wollen, sagt die Tradition von Aristoteles her, bis zu Joseph Pieper. Und ich rede dagegen und sage, nein, eben ich kann nicht bloß hinsichtlich der Wege und der Mittel, sondern auch des Ziels ist es nicht so, dass das Glück meine höchste Bestimmung ist, wo ich hier gar nicht lassen kann, sondern ich kann sagen, ich nehme das Unglück auf mich, um einfach zu zeigen, dass ich frei bin. Dann kann natürlich der andere formal sagen, gut, dann ist das eben dann dein Glück. Aber da finde ich, das ist dann analytisch, das ist tautologisch. Da heißt es eigentlich nur, ich will. Ja, und wer was will, will natürlich, was er will, will er natürlich haben, völlig klar. Dafür ist mir aber das Wort Glück zu schade, um das dazu zu verwenden. Das hat einen Überschuss und das kommt dann nicht vor, wenn ich das nur so... Das macht aber zum Beispiel mit der Liebe der Augustinus. Und was ist die Konsequenz? Dass er von zwei Lieben redet. Es gibt zwei Lieben. Das eine ist wie das Wasser, das aus dem Paradies fließt, ein Paradiesstrom, und das andere ist Kloakenwasser. Es gibt also eine gute Liebe und eine falsche Liebe, weil er mit Liebe meint er eben immer Eros, das Streben nach was. Und dann kann er eigentlich nicht hohe Lieder auf die Liebe singen, weil ja immer die Liebe mich bestimmt im Sinn von, dass ich was will, ich bin hinter was her. Nicht? Und deswegen da gefällt mir wieder nicht, wenn das Wort Liebe dann so verbraucht wird für sowas. Nicht? Wenn ich also das Wort Liebe und das Wort Glück retten will, muss ich das anders machen als die Tradition, behaupte ich.
Aber wenn jetzt jemand nicht an das Leben des Liebenden rankommt, dann kann es ja sein, dass er das Gegenteil will. Und das ist aber dann wiederum die List des Lebens, dass er, wenn er das Gegenteil ausgeführt hat, vielleicht dann doch noch entdeckt.
Dass er irgendwas tut. Ja, ja.
Dass es ein Leben gibt, also was erfüllend ist.
Eben, das wäre zu hoffen, nicht? Dass er das irgendwann mitbekommt. Aber tja, wir wissen es nicht, wir können es nur hoffen, nicht? So für uns wie für die anderen, dass es so geht. Also, wir haben also dann dieses Problem, dass ich also sagen muss, zu welchem Ende leben wir? Was ist, wenn ich frage nach dem Sinn, frage ich eben nach meinem Sinn, nach meinem Wozu. Was wäre das, was mich wirklich hier erfüllen könnte? Aber eben dahin kommen, meine ich, ist eben der erste Schritt, der zunächst mal heißt, am Ende heißt zunächst mal aufhören, enden. Und diese Doppelbedeutung kommt ja nicht von ungefähr her. Vollendung gibt es nur, wenn man sich aufs Ende einlässt. Mein Beispiel war einmal ein Konzertabend oder ein Musikstück oder ein Gedicht. Wann ist das da, wenn es zu Ende ist? Also Gedicht ist erst da, wenn das letzte Wort verklungen ist. Und eine Symphonie ist erst da, wenn der letzte Ton verklungen ist, ehe die Leute anfangen zu klatschen. Da ist das Ganze da, denn währenddessen kann ja immer noch was passieren. Da kann der Kronleuchter runterfallen oder eben ein Instrument kaputt gehen oder sonst etwas. Und dann ist die Sache hin, immer noch. Nicht wirklich da ist etwas, wenn es vorbei ist. Deswegen diese Formel auch von Hämmerle, dass er sagt, wir begegnen dem Heiligen nicht, es begegnet uns, dass wir ihm begegnet sind. Denken Sie an die Emmaus-Jünger, die dann sagen, der brannte nicht unser Herz. Also irgendwas haben sie gemerkt vorher mit der Temperaturänderung, sonst könnten sie es hinterher sich nicht daran erinnern, aber sie haben es nicht richtig wahrgenommen währenddessen. Und jetzt ist eben die Frage, wie reagiert man darauf, dass man bei wesentlichen Dingen ihnen eigentlich erst einmal begegnet, wenn sie vorbei sind. Manche Leute sind dann eben sauer, Deswegen habe ich meinen Studenten immer gesagt, wenn wir Emmaus-Jünger wären, Jesus kaum ist er da, ist er wieder weg, wir würden gleich eine Tagung in Emmaus machen über die Gottesferne. Und das haben die nicht gemacht. Sondern die sind mit Begeisterung zurückgegangen nach Jerusalem und haben gesagt, er lebt. Also es kommt nicht darauf an, dass man jetzt da herumjammert, weil das vorbei ist, sondern nur wenn es zu Ende ist, kann es vollendet sein. Ja?
Ist ja auch nicht vorbei.
So ist es. Es kriegt eine andere Gegenwart. Genau das ist es. Nicht? Ich habe erst das ganze Gedicht kann ich erst haben, wenn ich es eben schon ganz gehört habe. Nicht? Dann ist es wieder da. Und
ich ahne es ja auch immer schon in seinem Teil.
Also es ist so ist es.
Wenn man jetzt wieder von der Kunst zurück auf den Menschen, ich kann ja auch nicht zu meiner Frau sagen, du bist erst da, wenn du tot bist.
Oder ja, ja. Nee, das geht eben nicht.
Ist sie ja doch da.
Sie ist da.
Vielleicht ist sie ja dann mehr weiß oder so. Und
ja.
Ja. Hochzeit oder
so. So ist es, ja.
Es ist weder der Kunst noch den Menschen kann man sagen, das ist erst am Schluss.
Also, ich wollte sagen, wenn ich auf Vollendung aus bin, Vollendung gibt es nicht ohne Ende. Und da ist mein Gegenbeispiel, schlechte Barockmusik, immer nochmal Dildum. Dildum, weil es nicht aufhören kann. Wo das Aufhören ja wichtiger ist als, und noch schwieriger als das Anfangen, nicht? Bei solchen Dingen dann nochmal. Nur das wollte ich ansprechen und deswegen meine ich, wäre jetzt auch zunächst mal deswegen tatsächlich vom Tod zu reden und das ist wirklich ein Kernstück von Rahners Denken, die Theologie des Todes. Die ist ganz zentral bei ihm. Und man könnte ja das so absetzen, dass man einen berühmten Brief von Wolfgang Amadeus Mozart zitiert an seinen Vater, wo er schreibt, da der Tod, genau zu nehmen, der wahre Endzweck unseres Lebens ist. So habe ich mich seit ein paar Jahren mit diesem wahren besten Freunde des Menschen so bekannt gemacht, dass sein Bild nicht allein nichts Schreckendes mehr für mich hat, sondern recht viel Beruhigendes und Tröstendes. Sagt er so und sagt, und niemand wird doch sagen von mir, dass ich ein miesepetriger Mensch bin. Ich finde das trotzdem falsch, was der schreibt. Wir sind nicht geboren, um zu sterben, sondern wir sind geboren, um zu leben. Ganz also in ihrem Sinn. Aber der Mozart schreibt das an seinen Vater, der war eben einigermaßen krank gewesen. Und in dem Zusammenhang hat er das geschrieben, das war 1737. Also wir werden geboren und in die Welt, um zu leben, allerdings aber zu einem Leben, das stirbt. Die Alten haben ja den Menschen der Sterbliche genannt, Protos, und Heidegger hat das wieder eingeführt für den Menschen, der Sterbliche, die Sterblichen, nimmt diesen griechischen Begriff wieder auf vom Menschen, weil er sagt, wenn ich sage Mensch, dann klingt das so biologisch und dann sieht man nicht, was eigentlich den Menschen ausmacht und dann nimmt er wieder den Ausdruck auf, die Sterblichen, wie das also die Griechen auch gemacht haben. Und so bezeichnet ja dann auch die Schrift eben, zum Beispiel bei Lukas kann man das lesen, dass da die Rede ist, dass der Mensch in Finsternis und Todesschatten sitzt. Dann ist im 17. Kapitel, im ersten Kapitel bei Lukas gleich, am Anfang. Also das ist der erste Punkt, der hier auftaucht. Und da hat Rahner eben zuerst mal so einen Aufsatz geschrieben gehabt dazu in der Zeitschrift für katholische Theologie, das ist die Innsbrucker Theologische Zeitschrift. Und dann ist es später dann die Nummer 1 war das, der Questionis Disputatae von ihm über den Tod. Weil das ganz zentral nochmal für Rahner ist. Er sagte, der Tod, und sagte, darüber müssen wir nachdenken, und sagt dann, das Erste, worüber man eigentlich nachdenken müsste, ist die Allgemeinheit des Todes, also dass alle sterben. Und da weist er darauf hin und sagt, unbeschadet biologischer Erklärungen ist es uns eigens offenbart. Das sagt dann Rahner, lässt er erstmal beiseite, sagt, aber diese scheinbare Binsenwahrheit enthält schon viele theologische Probleme. Also sagt, es ist uns offenbart, dass alle Menschen sterben. Die Frage ist, ob wirklich eben alle gestorben sind. Der Elias ist ja im Wagen hinaufgefahren und dann wird es also noch von 2-3 Leuten gesagt, die auch also nicht gestorben sind, sondern so entrückt wurden, dass das hingehört, dass Rainer sagt, an sich könnte man da in sich schon drüber reden, dass das eine Offenbarungswahrheit ist, dass alle Menschen sterben. Das ist heute keinem mehr nahe zu bringen, weil die Leute sagen, so ein Quatsch. Das wissen wir doch, das geht von selber, weil auf die Dauer gibt es dann Kopierfehler immer bei den Zellteilungen und deswegen ist dann irgendwann eben Schluss. Das ist eben einfach so. Aber er setzt erstmal so an. Und zweitens sagt er, offenbart es, also erstens ist uns offenbart, dass alle sterben. Zweitens sagt Rainer, es ist uns offenbart, dass das mit dem Urfall zu tun hat. Also, dass der Tod der Sold der Sünde ist. Auch das verstehen ja heute die Leute nicht. Ne? Dass das da hingehört, da müsste man darüber nachdenken. Ich behaupte, dass es natürlich auch im Paradies einen Abschied gegeben hätte. Weil das Paradies, das Wort Paradies hat ja zwei Bedeutungen. Kann man sich deutlich machen an einem großen Werk von Dante, wo eben das Paradies zweimal vorkommt. Es kommt vor im zweiten Band, wo es um den Läuterungsberg geht, um den Läuterungsort. Und da ist das Paradies auf dem Gipfel dieses Läuterungsberges, ist das natürliche Paradies, wo Adam und Eva waren und wo die Schlange war, wo man da geprüft wird. Und dann heißt Paradies bei ihm der ganze dritte Band, nämlich der Himmel. Und das ist das, was ja auch Jesus dann zu dem einen Schächer sagt, du wirst noch heute mit mir im Paradies sein. Damit ist natürlich nicht das Paradies von Adam und Eva gemeint, denn das ist ja vorbei, sondern da ist jetzt Himmel gemeint. Und ich behaupte nun, dass dieses Paradies im ersten Sinn, also das natürliche Paradies, auf dem Gipfel vom Läuterungsberg, Dante jetzt geredet, dass das eben auch einen Abschied gebracht hätte in den Himmel. Denn das ist noch nicht der Himmel. Auch dort wird man weggerufen. Ich habe das immer so versucht zu vergleichen mit Kindern, die da eben im Sandkasten spielen. Die Mutter sagt jetzt nach Hause Abendessen. Nicht? Und dann, oh, wir sind gerade so schön am Bauen oder so. Nicht? Also, dass ein Abschied hingehört, das meine ich, ist völlig klar, das kann also nicht gemeint sein. Das ist also die Frage, was heißt das, dass der Tod in die Welt gekommen ist durch die Sünde? Eine Form von Abschied, die hätte auch im Paradies hingehört. Unter der Voraussetzung, dass wir überhaupt im Paradies geblieben wären. Denn das ist ja der nächste Schritt. Ein Nein wirft alle aus dem Paradies raus, aber ein Ja lässt nicht alle drin sein. Denn die Frage ist, ob jeder von uns Ja gesagt hätte bei der Versuchung. Das ist ja noch gar nicht ausgemacht. Ich kann nicht behaupten, wenn Adam und Eva sich anständig benommen hätten, dass wir uns alle anständig benommen hätten. Das ist nicht unbedingt zu erwarten, würde ich meinen.
Frage, könnte man denn mit dem Tod wirklich die Schulden bezahlen, die man noch hat, auf Erden?
Eben, ja, ja. Das, eben,
meine,
ja.
Der Anaximander, der das als Ausgleich nimmt,
ja.
Man stirbt, weil man eben bekommen hat und so,
ja.
Aber das ist ja... Der Höllerling geht in dem Rhein da sehr viel weiter, weil er eben diesen Einsatz wirklich verstanden hat, Leben ist Tod und Tod ist auch ein Leben. Also nicht diese Trennung aufbaut, die man ja sofort
so ist es.
Natürlich gegen den Tod aufbaut. Auf einmal ja. Eine ungeheure
ja.
Ja. Die aber vielleicht nur eben dadurch ist, weil man diese Leben aufbaut.
So ist es.
Aber wenn jetzt der Mensch sein Bestes benutzt,
ja.
Der sagt da, bis in den Tod kann aber ein Mensch auch im Gedächtnis doch das Beste behalten.
Mhm.
Und dann erlebt er das Höchste.
Ja.
Also das praktisch, es ist gar nicht mehr dann die Trennung oder eben Tod ist die Realität, sondern dass er mit dem Besten verbunden ist.
So ist es. Ja. Finde ich wichtig. Also deswegen liebe ich diesen früheren Ausdruck, den wir bei uns in der deutschen Sprache hatten, für den Toten, der Verewigte. Da steckt das alles drin. Der Verewigte. Das heißt, dass man dann wirklich eben jetzt, ich hab das immer gesagt, das heißt endgültig dann. Das betonen wir meistens auf end, während ich betone es auf gültig, endgültig. Dass wir wirklich dann, wir schreiben zwar also unser Leben, aber wer macht den Haken dran? Das können ja nicht wir machen. Nicht? Das, was man dann Gericht nennt oder so. Nicht? Das ist ja nochmal, und das ist ja dann erst wirklich die Verewigung. in welcher Form auch immer, also stimme ich ganz zu. Das muss man also sehen. Aber jetzt sehen wir mal, was Rana also da jetzt macht dort. Der sagt, das Tod ist also eben tatsächlich nicht problemlos, sondern da steckt ein Geheimnis drin. Und was ist das? Und da rechnet Rana damit, sagt er, dass bestimmte Interpretation des Todes gar nicht jene bloß feststellende Objektivität besitzen, die sie sich selber zuerkennen, sondern selbst noch einmal einer aus der Schuld der Menschheit geborenen Todesfinsternis entstammen, selbst wenn der einzelne Interpret persönlich unschuldig und redlich ist. Da muss ich einen weiteren Rana-Begriff erklären. Rana spricht von der gnosiologischen Konkupiszenz. Merkwürdiger Ausdruck. Also Konkupiszenz heißt eigentlich Begehren. Und das ist das Wort, das eben gesagt wird, der Mensch ist in Unordnung geraten, sodass er jetzt eben nicht mehr aufs Gute ausgerichtet ist, sondern eben egoistisch geworden ist und von dort her böse und sich falsch verhält und benimmt. Die böse Begierde wird das normalerweise übersetzt. Und da gibt es dann wieder eine Diskussion zwischen den Konfessionen, dass katholisch man sagt, diese böse Begierde ist keine Sünde oder Schuld, während dieser Zunder, der ist eigentlich schon die Sünde selber, also für die reformatorische Theologie zu sagen, das ist eigentlich selber schon Sünde. Tatsächlich verwendet ja auch die Tradition das Wort Erbsünde und Erbschuld und sagt nicht bloß Erbausfall oder Erbmangel, sondern sagen hier, das ist eine Schuld, obwohl der Einzelne nichts getan hat. Ihm fehlt etwas, was er haben sollte, und das versetzt ihn in den Zustand der Sündhaftigkeit. Das ist das, was also da die Christen sagen zur Verwunderung von Juden und Muslimen. Nicht, dass die das ansetzen. Der erste Gedanke heißt, der Mensch ist geschaffen. Der zweite Gedanke, christliches Menschenbild, heißt, er ist gefallen, und zwar so, dass das alle betrifft. Das ist also da gesagt und dann auf den Begriff gebracht hat das, deswegen wird er dann auch immer entsprechend von den Theologen, die das heute alles nicht mehr glauben wollen, da entsprechend dann unter Beschuss genommen, Augustinus, zum Teil nochmal auch mit einer Falschübersetzung eines Textes aus dem Römerbrief, wo es dann heißt, in ihm haben alle gesündigt, wer das nicht in ihm heißt, sondern das heißt auf ihn hin oder also oder so. Das ist also da nicht richtig übersetzt an der Stelle sogar. Darauf machen die nochmal aufmerksam. Das sind so Geschichten, genau wie sie dauernd immer hören, dass von der Jungfrau, bei der Jungfrauengeburt, dass von der Jungfrau nicht die Rede ist im Original, sondern nur von der jungen Frau und dass das nur in der griechischen Alten Testament so steht. Also das sind so ständige Dinge, die da immer angesprochen werden. Kommt also immer dieser Punkt, so wie da die Sache mit der jungen Frau und der Jungfrau, so hört man dann eben auch immer hier diese Formel, dass hier dann auch eine Fehlübersetzung im Römerbrief da ist. Das stimmt, das ist es. Die Frage ist nur, ob das alleine das schon erklärt, dass es jetzt anders gesehen wird. Jedenfalls hat man darin ja auch begründet die Kindertaufe. Nicht, dass man gesagt hat, die Kinder müssen also getauft werden. Wenn die Kinder nicht getauft werden, kommen sie nicht in den Himmel. War also so die weitaus größte Meinung. Die Frage ist, wo sie hinkommen. Augustinus meinte, die kommen alle in die Hölle. Dann haben die Leute gedacht, nein, es gibt eben den berühmten Limbus Puerorum. Die kommen an einen Ort, der weder Himmel noch Hölle ist. So eine natürliche Erfüllung. Und dazu hat ja dann Benedikt nochmal so eine Untersuchungskommission gemacht und hat gesagt, das lassen wir mal besser weg oder beiseite, nicht? Das Reden damit, weil das ist auch keine Lösung des Problems, das geht nicht. Dass man das aufnimmt. Also die Quaestio befasst sich dann erstmal ausführlich mit der tradierten Todesbestimmung, Tod sei die Trennung von Leib und Seele. Das sagen immer noch verschiedene Leute heute, Paterane sagt, das kann eigentlich nicht gehen. Und ich meine auch, wo bleibt denn da der Tod? Also der Leib, der zerfällt, die Seele flattert raus. Ja, und wer stirbt? Der Leib nicht, die Seele nicht und ich komme gar nicht vor. Oder die ich liebe. Nicht? Das kann ja gar nicht sein. Und deswegen sagt Rainer, kann das also diese Bestimmung vom, diese metaphysische oder theologischen Ansprüchen, reicht das nicht aus als Wesensdefinition des Todes, wie man beim Kollegen Seifert lesen kann. Das sei eine genügende Wesensdefinition des Todes, die Trennung von Leib und Seele. Schon darum, weil eben da von Sterben und Tod nicht die Rede ist. Nochmal, weder Leib noch Seele sterben, sondern der Mensch. Und der ist eben nicht, wie bei Plato zu lesen, wenn das echt ist von ihm, der Agibiades Major, manche sagen das, dass er nicht echt sei, der sagt, da heißt es ja, der Mensch ist die Seele ist der Mensch. Ganz knapp. So wie das bei Descartes ja auch erscheint. Ich bin eigentlich die Seele und stecke in dem, im Körper. Nicht in gewisser Weise. Und deswegen sagt er, schweigt also diese Definition ja auch zu der Frage, ob die Seele sich trennt oder ob sie getrennt wird. Rainer selber hat dann die Idee, dass er sagt, es handelt sich um eine Ausweitung des Materiebezugs. Später lässt er das und sagt, das weiß er nicht, aber damals, als er diese Theologie des Todes noch geschrieben hat, dann hat er gesagt, das besteht darin, dass ich dann nicht mehr wie jetzt auf ein Stück Materie beschränkt bin, nämlich meine Leiblichkeit, mein Körper, sondern dass ich jetzt eine Verbindung ins Kosmische hinein habe. So wie er sagt, auch die Engel haben nämlich irgendeinen Materiebezug, die haben dann eben zu tun mit einer bestimmten Zeit oder mit einem bestimmten Stern oder so etwas, so wie eben die Götter bei den Griechen, nach denen ja die Sterne ja auch noch heißen zum Teil, nicht? Mars und Venus und so, dass man das da so sieht und Louis denkt dann so die Engel dort dahin an die Stelle, dann in seinen Fantasy-Roman.
Wäre das dann das Bild, wie dass das Salz sich im Wasser auflöst oder sowas? Diese Ausweitung der begrenzten Materie?
Nee, da wäre es ganz weg, denn da ist ja, da fehlt diese Herrschaft, dieses Bestimmende des Geistes. Also das ist gerade nicht gemeint. Das wäre diese indische Vorstellung, weil da das eigentliche Unglück ja drin besteht, dass ich ein Individuum bin, abgegrenzt von anderen. Und da heißt Erlösung auch die Erlösung von mir. Also ich verschwinde eben und löse mich auf ins Ganze. Das ist nicht die biblische Sicht, sondern hier gilt ja, dass der Mensch eben unsterblich ist. Also er stirbt, er ist der Sterbliche, aber die Frage wurde behandelt, also ich habe das ja noch auf Latein studiert damals, das hieß immer, De Immortalitate der Seele, Anime.
Ja, weil Sie gerade gemeint haben, mit so der Ausweitung der Materie.
Ja, eben, also mit dem Materiebezug, das will er sagen. Also jetzt ist meine Seele, ist jetzt sorgt eben für meinen Körper, da ist sie da. Soweit wie sie da sorgen kann und ist ja dann nicht einfach alleinherrschend. Aber das würde dann, so sagt er damals, eben nach dem Tod sich ausweiten in eine andere Form.
Das,
ja, eben ist schon was dran, nicht? Könnte man schon so sagen, aber er hat dann hinterher, hat er eben gesagt, das lässt er doch lieber auf sich beruhen, weil man es eben nicht so genau weiß, nicht? Aber so als Idee hat er das so.
Aber könnte diese Immortalitate oder dieses Gedanken, ja, könnte das nicht allein durch das, dass es Erfahrungen im Leben gibt, die eben in der Personwerdung des Menschen stattfinden, dass eben dieses der Tod nicht mehr der Tod ist.
So ist es.
Aus ihm bezieht sich das heraus. Und das wird natürlich, und da ist natürlich dann die Person, sie ist dann in einem eigentlichen Sinn unsterblich, weil es ja diese Qualität
so ist es.
Nicht mehr wegnimmt.
So ist es. Und
wenn
so,
dann Zweifel aufkommen, ja, dann ist natürlich in der Personwerdung noch das eine oder andere,
ja,
zu leisten, aber
ja,
das ist noch ein Glück, dass man das leisten kann.
So ist es, ja.
Das wäre jetzt ganz, ja, praktisch mal angeschaut.
So ist es. Also in der Philosophie haben wir ja, der klassische Text dafür ist eben ein berühmter Dialog, ein Stück von Platon, nämlich der Phaidon, benannt nach dem jungen Mann, der das erzählt, die letzten Stunden des Sokrates, wo er sich mit seinen Freunden unterhält. Er hat die weinende Frau mit den Kindern weggeschickt und jetzt reden sie über Argumente dafür, dass mit dem Tod nicht alles aus ist. Und dann stehen ja zwei zusammen, der Simias und der andere, dessen Namen Kebes heißt er, danke. Ne? Die unterhalten sich dann noch und dann sagt der Herr, was habt ihr denn? Ja, wir sind genötigt, noch Unglauben zu hegen, sagen die. Das ist eine merkwürdige Formulierung. Das heißt, der liefert eben keine Beweise, sagt er auch. Er sagt, nee, er kann es auch nicht beweisen, sagt er. Das Beste wäre es, wenn wir ein göttliches Wort hätten. Wenn wir kein göttliches Wort haben, müssen wir versuchen, auf einem zweiten Gefährt irgendwie durchzukommen damit. Und sie müssen halt hinterher weiterdenken, er selber geht dann eben jetzt. Also er macht ganz klar deutlich, das kann ich nicht beweisen in dem Sinn, sondern ich kann Argumente nennen. Nur nennt er verschiedene, das Hauptargument, erstmal zum Beispiel schon bei der Wiedergeburt, weil damals glaubte man ja noch, dass aus Totem Leben wird. Also wenn irgendwo Dreck in der Ecke liegt, irgendwann fängt das an zu wuseln und dann sind da irgendwelche Viecher, die daraus krabbeln. Also haben sie gesagt, das Tote wird lebendig und das Lebendige wird tot und das geht eben abwechselnd immer. Das war ein Argument, das fand ich nicht so besonders stark. Besser fand ich das Argument, dass er sagt, wir denken Überzeitliches. Wir können also Ewiges denken, Überzeitliches, Zeitloses, wie mathematische und philosophische Wahrheiten. Und da immer Gleiches von Gleichem nur erkannt werden kann, ist also auch der Mensch von dort her und der Geist über die Zeit erhaben. Und erhoben und hat von dort her also diese Entfernung. Ein anderes Argument von ihm heißt, dass die Seele das Lebensprinzip ist. Und das Lebensprinzip kann natürlich nicht sterben, sondern das ist für sich selber immer da. Das kann nur weg sein und woanders, so wie eben eine Flamme auch ausgeht. Aber sie kann nicht als solche sterben, sondern das bleibt irgendwie. Aber dieses Argument, dass wir selber Ewiges denken können, das finde ich schon das Beste unter den Argumenten, die er dort hat. Dass wir von dort her diesen Zugang haben. Also es nicht bloß darum geht, dass man da länger leben will, sondern dass man hier grundsätzlich anders bestimmt ist. Wichtiger als ist diese Bestimmung des Todes, dann sagt er, als Ende des Pilgerstandes, Rana, also seiner Theologie des Todes, Ende des Pilgerstandes. Und sagt, damit wird das Leben radikal ernst genommen. Ich zitiere, einmalig. Niemand sagt was. Wir sind schon über die Pause weg. Also machen wir erstmal noch 10 Minuten Pause und dann machen wir wieder weiter. Verzeihung, ich saß da einfach so drinnen, so im Stoff. Ja, eben. Ja, ja. Aber wenn Sie so